Für die Wortbetrachtung möchte ich uns einen Abschnitt aus Römer 9 lesen. Wir lesen in Römer 9 die Verse 1 bis 13. Römer 9 von dem ersten Vers. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bezeugt, dass ich ununterbrochen große Traurigkeit und Schmerzen in meinem Herzen habe, denn ich habe gewünscht, von Christus getrennt zu sein, für meine Brüder, für meine natürlichen Verwandten, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen Christus herkommt, nach seiner natürlichen Abstammung, der Gott ist über alles, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber sage ich das, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden sei, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern in Isaak wird der Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder der natürlichen Abstammung sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Aber nicht nur das, sondern auch, als Rebekka von dem einen unserem Vater Isaak schwanger war. Denn bevor die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes bestehen bliebe nach der Erwählung, nicht durch Werke, sondern aus dem Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Der Römerbrief ist ein sehr, sehr lehrreiches Buch. Paulus zeigt hier alle notwendigen Aspekte des Evangeliums auf. Besonders die ersten 8 Kapitel sind voll auf die gute Botschaft ausgerichtet. Aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet er alle Seiten. Er zeigt uns die Gottlosigkeit, dass die logische Konsequenz das gerechte Gericht Gottes ist, aber er zeigt uns auch den Weg zum Heil durch das Opfer von Jesus und wie das Leben mit Jesus aussieht. Das sind Stichworte wie Freiheit vom Gesetz und das neue Leben im Geist. Und in den Kapiteln 12 bis 16 werden uns die Auswirkungen des Evangeliums auf unser alltägliches Leben gezeigt. Darin finden wir sehr, sehr viele praktische Hinweise. Und die Kapitel 9 bis 11 sind wie ein Einschub in diesem Römerbrief. Diese Kapitel enthalten sehr, sehr viele Verweise auf das Alte Testament, auf die Propheten. Und Paulus führt hier verschiedene Dinge an und erklärt auch die Bedeutung. Und wir können sagen, dass in diesen Kapiteln 9 bis 11 geht es um den Weg Gottes mit dem Volk Israel. Das Volk Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Das wissen wir. Diese Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel ist einmalig. Kein anderes Volk wurde so von Gott herausgehoben, dass eine besondere Beziehung zwischen Gott und dem Volk. Und dieses Volk hat besondere Vorrechte, das lesen wir, die Verse 4 und 5, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen Christus herkommt nach seiner natürlichen Abstammung. Das Volk Israel hat besondere Vorrechte gehabt, besondere Vorzüge. Zum einen war es die Sohnschaft, wir können sagen die Kindschaft. Ja? Sie sind Kinder des lebendigen Gottes. Und Gott sorgt wie ein Vater für seine Kinder, genauso sorgt er für sein Volk, für das Volk Israel. Allein wenn wir uns vor Augen führen, wie der Auszug aus Ägypten zustande kam, die 10 Plagen, wie er das Volk durch das Rote Meer geleitet hat, wie er sie in der Wüstenwanderung 40 Jahre lang mit Essen, mit Trinken versorgt hat, dass er dafür gesorgt hat, dass die Schuhe und die Kleider nicht abgenutzt wurden, die ganze Zeit, als sie in der Wüste unterwegs waren. Er hat für sie gesorgt. Und schon allein da müssen wir feststellen, das ist ein Riesenvorrecht. Kein anderes Volk hätte sagen können, wir müssen 40 Jahre durch eine Wüste ziehen und wir brauchen nichts mitnehmen, Gott wird für uns sorgen. Das war das Vorrecht des Volkes Israel. Ihnen gehört die Herrlichkeit. Sie haben das Ziel, einmal im Himmel zu sein bei ihm. Sie haben besondere Bündnisse. Gott hat einen Bund oder mehrere Bündnisse mit dem Volk Israel geschlossen. Und wir könnten heute sagen, er hat einen Vertrag geschlossen. Gott hat sich verpflichtet und das Volk hat sich im Gegenzug dazu Gott gegenüber verpflichtet. Wenn wir den nächsten Punkt sehen, die Gesetzgebung, dann ist es sehr, sehr interessant. Kein anderes Volk auf der Erde hat die Gesetze von Gott bekommen. Es war das Volk Israel. Ihnen hat Gott durch Mose das Gesetz gegeben. Und das war etwas ganz Besonderes. Für uns ist es heute nicht mehr ganz nachvollziehbar. Jeder hat eine Bibel zu Hause. Wir haben die in allen Sprachen der Welt, sage ich jetzt mal grob, ja. Und jeder kann die einfach aus dem Schrank, aus dem Regal ziehen und kann darin lesen. Das gab es früher so in dieser Form nicht. Das war ein Vorrecht des Volkes Israel. Der Gottesdienst, der nächste Punkt. Der Tempel stand in Jerusalem. Die Feste wurden dort gefeiert. Die Gottesdienste wurden dort gehalten. Und die Menschen kamen immer wieder nach Jerusalem in den Tempel, um den Gottesdienst zu feiern. Ihnen gehören die Verheißungen. Die Verheißungen im Alten Bund haben in erster Linie für das Volk Israel gegolten. Alles war auf sie ausgelegt. Und wir haben eine Fülle von Verheißungen im Alten Testament. Und diese konnte das Volk Israel immer ganz direkt auf sich selbst beziehen. Sie hatten Väter. Wir würden heute vielleicht sagen Nationalhelden. Wobei dieser Begriff für Menschen wie Abraham, Mose, Josua und so viele andere irgendwie nicht angemessen ist. Aber sie waren Väter im Glauben für sie. Sie waren Vorbilder für sie. Sie sind Väter. Natürlich waren sie es bezüglich der leiblichen Abstammung, aber auch in geistlicher Hinsicht. Wie viel konnten sie von diesen Vätern lernen? Wie sehr haben sie zu ihnen aufgeschaut, ihren Glauben, ihr Vertrauen, ihren Gehorsam und ihre Treue bewundert. Und natürlich ist Jesus in menschlicher Sicht in das Volk Israel hineingeboren. Der Sohn Gottes ist ein Teil des Volkes Israel. Ihm gehört die Ehre, selbstverständlich, aber das Volk Israel hat sich darüber freuen können, dass der Retter aus ihrer Reihe, aus ihren Reihen kam. Und trotz all dieser Vorzüge, die Paulus hier aufführt, konnte sich das Volk Israel nicht darauf berufen. Sie konnten sich nicht darauf ausruhen. Es hat ihnen nichts gebracht, weil sie diesen einen, auf den alles hingewirkt hat, nicht erkannt haben. Obwohl das Volk auf den Messias gewartet hat, obwohl die Propheten so detailliert von ihm gesprochen haben, haben sie doch den einen nicht erkannt. Den einen, auf das ganze Alte Testament hinzielt. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Die ganzen Hinweise haben sie nicht erkannt, beziehungsweise sie haben sie nicht angenommen. Auch nach seiner Auferstehung waren große Teile des Volks uneinsichtig und sie waren nicht bereit, an ihn zu glauben. Und deshalb beginnt Paulus diesen Abschnitt mit den Worten: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bestätigt, dass ich ununterbrochen große Traurigkeit und Schmerzen in meinem Herzen habe. Nachdem Paulus uns in den ersten Kapiteln dieses Römerbriefs das Evangelium so angepriesen hat, gezeigt hat, er hat es beleuchtet, er hat es bekräftigt von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Argumenten auch, die Gegenargumente kamen, die hat er entkräftet. Und trotzdem spricht Paulus nun von Traurigkeit und Schmerzen. Denn es ist der Weg Gottes mit seinem Volk. Er war ja selbst Israelit und Paulus identifiziert sich hier mit seinen Landsleuten. Ihm war das Schicksal der Menschen um ihn herum nicht gleichgültig. Und daraus können wir etwas lernen. Wie sieht das bei uns aus? Identifizieren wir uns mit unserem Land? Wisst ihr, wir sind Teil unseres Landes. Wir sind Teil unserer Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir keine Einzelgänger sind, dass wir keine besondere Spezies sind. Wir sind ein Teil unserer Gesellschaft. Wir sind ein Teil unseres Landes. Genau wie Paulus sehen wir doch den Untergang unseres Volkes. Wir sehen doch, wie die Sünde sich ausbreitet, wie es uns traurig macht, wie wir die wachsende Gottlosigkeit sehen, dass die Ungerechtigkeit immer größer wird, dass immer mehr Sünden gesellschaftsfähig sind. Sie werden nicht nur toleriert, sondern sie scheinen sogar gefördert zu werden. Das ist populär. Und das schmerzt uns doch in unserem Herzen. Und dieser Schmerz geht bei Paulus so weit, dass er sich am liebsten selbst opfern würde, um sein Volk zu retten. Aber warum hat es Paulus denn interessiert? Er hatte doch selbst Gnade. Er hat doch selbst Heil empfangen. Das sollte ihm doch genügen, oder? Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Paulus wäre bereit gewesen, sein Leben zu geben. Er hat sein Volk geliebt. Und es hat mich an Mose erinnert. Wir wollen das lesen, wie er vor Gott für das Volk Israel eintritt. 2. Mose, Kapitel 32. Wir lesen die Verse 30 bis 33. Das Volk Israel hat sich hier das goldene Kalb gießen lassen. Und dann heißt es in Vers 30, 2. Mose, Kapitel 32 von Vers 30. Am anderen Morgen sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Sühne für eure Sünde erwirken kann. Als Mose wieder zum Herrn kam, sagte er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich goldene Götter gemacht. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Denke, wir erkennen die Parallele. Mose war bereit, für sein Volk den Kopf hinzuhalten. Wenn es möglich gewesen wäre, würde er die Strafe für das Volk bezahlen. Aber das bringt nichts. Es gibt kein Fremdopfer. Es gibt keine Buße für einen Dritten. Aber es zeigt diese Opferbereitschaft. Er ist bereit, für sie in den Riss zu treten, wie wir sagen. Aber Gott sagt ihm hier, dass jeder Mensch für seine eigenen Sünden Verantwortung trägt. Wohlgemerkt, jeder Mensch. Der Einzige, der als Stellvertreter für unsere Sünden gestorben ist, ist Jesus. Wir müssen also nicht körperlich für unsere Mitmenschen, wir müssen uns nicht selbst irgendwie opfern, nicht körperlich leiden in erster Linie. Aber wie sieht es mit anderen Opfern aus? Und ich bin da auf Jona gekommen, die Reaktion des Königs von Ninive. Ich will das auch kurz lesen, Jona Kapitel 3. Jona 3, die Verse 5 bis 9. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, ließen ein Fasten ausrufen und zogen Säcke an, alle, groß und klein. Als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche und ließ in Ninive folgenden Befehl des Königs und seiner Minister ausrufen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rind noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie weder weiden noch Wasser trinken lassen. Menschen und Vieh sollen sich in Säcke hüllen und mit ganzer Kraft zu Gott rufen, und jeder kehre um von seinem bösen Weg und den Gewalttaten seiner Hände. Wer weiß, es könnte Gott gereuen und er könnte sich von seinem grimmigen Zorn abwenden, sodass wir nicht umkommen. Die einfache Botschaft von Jona stößt auf Glauben beim Volk. Plötzlich fängt das Volk an zu glauben und sie fangen an zu fasten. Und der König, er zieht seinen Purpurmantel ab, er zieht einen Sack an und setzt sich in die Asche. Er ruft ein Fasten für Mensch und Vieh aus. Das Ziel, vielleicht gereut es Gott. Der König hat Opfer gebracht. Er hat Opfer gebracht, um sein Volk zu retten. Er hat auf seinen Luxus verzichtet, er hat gefastet, er hat seinen Purpur ausgezogen, hat einen Sack angezogen. Er ist runter von dem Thron und hat sich in die Asche gesetzt und mit ganzer Kraft hat er zu Gott gerufen, genau wie das Volk. Und wisst ihr, wir brauchen genau diesen Rettersinn für unser Land. Diese Opferbereitschaft, genau wie Paulus, wie Mose und der König von Ninive, sollten wir bereit sein, Opfer zu bringen für unser Land. Liegt uns das Schicksal unserer Mitmenschen auf dem Herzen? Beten wir ganz gezielt für unser Land? Fasten wir? Bringen wir Opfer, indem wir auf unsere Bequemlichkeit verzichten? Bringen wir Opfer, indem wir unsere Komfortzone verlassen, wenn es uns nicht leicht fällt, wenn die Freizeit schöner aussieht, dass wir uns dann trotzdem aufmachen, uns Gedanken machen, wir ins Gebet gehen, wir fasten. Vater, wo kann ich ein kleines Wort? Wo kann ich jemandem etwas helfen auf seinem Weg? Sind wir bereit, unseren Mitmenschen den Glauben nahezubringen, ihnen zu erzählen von unserem Retter, zu bezeugen von dem, was er in unserem Leben getan hat, indem wir unsere eigenen Wünsche opfern, um unseren Mitmenschen eine Hilfe zu sein. Paulus sagt in Römer 10, Vers 1, Brüder, meines Herzens Wunsch und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Und die Frage ist, wie kann unser Volk gerettet werden? Als Nachfolger von Jesus, als Kinder Gottes, dürfen wir nicht der Illusion verfallen, dass eine menschliche Organisation, dass eine menschliche Veränderung der Politik, unabhängig, ob das durch eine Person, die Veränderung durch eine Person oder auch durch das ganze Politiksystem möglich ist, das verändert alles unsere Gesellschaft nicht in erster Linie. Jesus hat nie auf Politik und Menschen gesetzt. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, unsere Aufgabe ist es, für unsere Regierung zu beten, ihr Untertan zu sein, gehorsam zu sein, nicht gegen sie aufzubegehren, denn jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Römer 13. Was ist dann die Lösung? Wie kann dann unser Volk gerettet werden? Und wisst ihr, die Lösung ist allein im Evangelium. Unser Land, es braucht Jesus. Und wie kommen die Menschen zu dieser Erkenntnis? Diese Frage hat sich auch Paulus gestellt, auch im Römerbrief. Lass uns das aufschlagen. Römer 10, Vers 14 und Vers 17. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und dann Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Irgendjemand muss es unserem Volk sagen. Irgendjemand muss es unseren Mitmenschen sagen. Jemand muss darüber sprechen, ihnen von der Liebe, von der Heiligkeit Gottes erzählen, von dem Plan, den Gott ein- und umgesetzt hat. Jemand muss seine eigenen Erfahrungen teilen, damit sie Glauben fassen, damit sie von dem hören, den sie anrufen können. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, wo wir herkommen. Paulus, er erwähnt es an verschiedenen Stellen, 1. Korinther 6, Vers 11, und solche sind einige von euch gewesen. Davor ist eine Aufzählung von verschiedenen Sünden. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir sind der lebende Beweis, dass es noch Gnadenzeit ist, dass es noch Hoffnung gibt. Gott sei aber gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Die Gnade, die wir erfahren haben, sie steht genauso auch unseren Mitmenschen zu. Und das Opfer von Jesus ist mächtig genug, um aller Welt Sünden zu tragen. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Römer 5, Vers 20. Die Gnade ist noch viel mächtiger. Und warum das alles? Wir gehören doch nicht zum Volk Israel. Wir stammen von heidnischen Völkern ab. Aber durch die Bekehrung werden wir in das geistliche Volk Israel hineingeboren. Nun gehören die Vorzüge des Volkes Israel auch uns. Wir sind die Kinder der Verheißungen. Die Verse 7 bis 13 in unserem Abschnitt in Römer 9 stellen das klar. Es geht nicht um die leibliche Abstammung, sondern um den Glauben, um die Kinder der Verheißung. So viele aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir erhalten das Recht, Kinder Gottes zu sein, die Sohnschaft. Und stehen zahlreiche Verheißungen zu. Wir dürfen in den Bund mit Gott treten. Er hat sich dazu verpflichtet, bei uns zu sein, alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir dürfen uns ihm weihen. Die Väter des Volkes Israel werden nun auch unsere Väter, Vorbilder im Glauben, von denen wir lernen können. Und wir haben eine Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit, auf ewig mit Gott vereint. Wenn wir diese Gnade erfahren haben, wenn wir das konnten, dann können das doch auch unsere Mitmenschen erfahren, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkameraden. Nicht aber sage ich dies, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden sei. Nein, Gottes Wort ist nicht hinfällig geworden. Es hat weiterhin Bestand. Die Gnade ist noch nicht ausgeschöpft. Das Limit der Vergebung ist noch nicht erreicht. Es ist Gnadenszeit. Davon sind wir Zeugen. Und das wollen wir zur Ehre Gottes sein. Warum und wie sind wir Zeugen zur Ehre Gottes? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir die Ehre nicht uns nehmen, sondern dass wir anerkennen, dass wir die Kindschaft nicht verdient haben. Wir haben nichts dazu beigetragen. Es ist Gnade allein. Gott war es. Er ist der Schöpfer. Er ist der Geber der Gnade. Er ist derjenige, der uns das Leben geschenkt hat. Das kommt alles nicht von uns. Damit der Vorsatz Gottes bestehen bliebe nach der Auswahl, nicht durch Werke, sondern aus dem Berufenden. Es kommt aus Gott, dessen wollen wir uns immer bewusst sein. Er hat uns aus der Sünde, dem geistlichen Ägypten, herausgeführt und ihm gebührt dafür die Ehre. Wir wollen deshalb um ein Herz für unser Land bitten. Lasst uns für die Seelen beten und lasst uns für sie fasten, die in der Sünde verstrickt und gefangen sind. In unserem Land, in unserem Umfeld. Lasst uns für unsere Regierung beten, dass sie ihre Verantwortung erkennt, dass sie von Gottes Furcht ergriffen wird. Lasst uns der Schmerz und die Traurigkeit zu Gott führen, dem Geber aller guten Gaben. Und es ist Gottes Wille, dass jeder Mensch gerettet wird. Lasst uns um Arbeiter in der Ernte des Herrn beten, die bereit sind, die befreiende, die gute Botschaft von Jesus Christus, unserem Retter, zu verkündigen, damit die Gottesfurcht unsere Gesellschaft durchdringt, dass sie an den glauben, der sie retten kann. Gott segne sein Wort an uns. Amen.